Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Einstimmen. Wir freuen uns, dass wir uns auch an diesem 5.5. treffen können. Der erste Sonntag im Mai. Herzlich willkommen. Und ein extra Willkommen Dr. Annette Kessel. Sie hat die Bibelstunde für heute vorbereitet und sie hat ihre Patenkinder mitgebracht und Schwester Katja Armbruster. Das sind Junia und Lydia und Matanja. Und sie haben die Frau Armbruster aus Villingen, ist die Großmutter von den Kindern. Wir freuen uns, dass wir hier fast eine ganze Familie im Einsatz sehen. Herzlich willkommen. Und wir haben schon gestartet mit dem schönen Loblied und wir singen noch drei Strophen von dem Lied Nummer 48, die Strophen, die angeschrieben sind. Wunderbar, danke. Ich wusste nicht, dass es an der Folie kommt, aber im Buch ist es 48 und vorne. Wir rechnen damit, dass du uns auch jetzt begegnest. Stärke unseren Glauben, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen.
Es geht auf Pfingsten zu. In 2 Wochen ist es soweit. Deshalb möchten wir mit der heutigen Bibelstunde und den nächsten Sonntagen eine kleine Bibelstundenreihe mit Ihnen machen zum Thema Zeugenschaft. Dazu werden wir uns heute einen Text in der Apostelgeschichte ansehen. Da geht es um den Auftrag von Jesus, damals für die Jünger und genauso für uns heute auch, nämlich Zeuge zu sein. Nächsten Sonntag wird es dann mit Schwester Gieselheid um den Heiligen Geist gehen. Der ist ja eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir Zeugen sein können. Dann kommt Pfingsten und wir haben keine Bibelstunde, sondern unser großes Pfingstjugendtreffen. Diesmal stehen Texte aus Daniel im Mittelpunkt. Sie sind herzlich eingeladen, auf die Zeltwiese zu kommen, am Gottesdienst dabei zu sein oder vielleicht sich auch die Übertragung im Internet anzusehen. Schwester Friederike wird nachher zum Jugendtreffen noch ein bisschen mehr sagen. Und den Abschluss unserer kleinen Reihe zur Zeugenschaft bildet dann der Sonntag nach Pfingsten. Da schauen wir uns in Erinnerung an das POT Daniel an. Daniel als Beispiel für einen Zeugen in schwierigen Zeiten. Und natürlich berichten wir dann auch vom POT. Sie sind herzlich eingeladen, zu dieser kleinen Reihe daran teilzunehmen. Heute geht es also um das Thema Zeuge sein. Wer in den Ostertagen einen Blick in die CDF-Mediathek werfen konnte, hat vielleicht diesen Hinweis auf die Dokumentation INRI gesehen. Warum musste Jesus sterben? Immer wieder zu Ostern oder auch zu Weihnachten gibt es solche Dokumentationen. Jesus beschäftigt die Menschen einfach, sogar im ZDF. Ab und zu schaue ich mir solche Filme mal an, einfach um zu sehen, was andere so über unseren Glauben denken. Also habe ich mir diesen auch angesehen. Er war gar nicht so schlecht gemacht. Viele Szenen bis zur Kreuzigung wurden nachgespielt, sodass man sich die Geschichte eigentlich richtig gut vorstellen konnte. Das war soweit ganz in Ordnung. Doch 2 Sachen waren nicht in Ordnung. Und leider waren das, wie so oft, die entscheidenden Punkte. Das eine, Jesus wurde dargestellt als ein kleiner Rebell, der versucht hatte, sein Volk vor den Römern zu befreien und der dabei kläglich gescheitert war. Dass er als Sohn Gottes mit der vollen Absicht gekommen war, am Kreuz zu sterben, das kam gar nicht vor. Und das andere dann natürlich auch nicht, dass Jesus auferstanden ist, tatsächlich auferstanden ist und lebt. Das wurde genauso mit keiner Silbe erwähnt. Aber das ist das Entscheidende am Glauben. Unser Herr lebt. Er ist auferstanden und den Jüngern begegnet. In den Evangelien und in Apostelgeschichte 1 lesen wir davon. Nach Ostern hat Jesus 40 Tage mit seinen Jüngern gelebt, gegessen und geredet. 40 Tage lang hat er sie an alles erinnert, was er ihnen in den vergangenen 3 Jahren beigebracht hatte. Es war eine Art Bibelintensivkurs. Und nun am Ende dieses Intensivkurses kommt unser Text in Apostelgeschichte 1. Die Jünger befinden sich auf dem Ölberg. Es ist kurz vor Himmelfahrt. Wir lesen jetzt Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Sie können hier vorne mitlesen. Und als Jesus mit seinen Jüngern versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Jesus sagt hier voraus, was in Kürze geschehen wird. Die Jünger werden mit dem Heiligen Geist getauft. Wörtlich heißt es eigentlich, sie werden im Heiligen Geist getauft. Sie werden quasi im Heiligen Geist gebadet. Und weil der Heilige Geist Gott ist, wird es ein Baden in der Gegenwart Gottes sein. Diese Gegenwart Gottes hebt die Gemeinde, die hier entstehen wird, über alles empor, was es bisher in der Geschichte gegeben hat. Das ist was ganz Neues. Klar, dass bei so einer Ankündigung den Jüngern Fragen kommen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Im Judentum hat man ganz allgemein erwartet, dass der Messias Israel befreien würde. Das wissen wir. Die Bitte darum gehört sogar zur Amida bis heute. Amida, das ist das tägliche 18-Gebet der Juden. Das beten die heute noch, jeden Tag. Den Jüngern war also inzwischen vollkommen klar geworden, wer da vor ihnen steht, nämlich der Messias, der die Welt wieder in Ordnung bringen wird. Von daher war ihre Frage eine sehr gute Frage. Die Erlösung ist vollbracht, die Sünde der Welt getragen, dem Tod die Macht genommen, Jesus alle Gewalt in die Hände gegeben. Musste da nicht das Gottesreich unmittelbar kommen? Oder zumindest doch wohl direkt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, oder? Biblisch gesehen war das eine absolut folgerichtige Frage, so wie die Jünger die stellten. Auch, dass das Reich für Israel hergestellt werden wird, war zu erwarten. So lautete nämlich ganz klar die prophetische Verkündigung. Und deshalb denke ich, dass die Antwort, die Jesus jetzt gibt, nicht als Tadel zu verstehen ist, sondern dass sie rein sachlich zu sehen ist. Er sagt, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Zeiten und Zeitpunkte. Im Griechischen steht hier für Zeit Chronos und für Zeitpunkt Kairos. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Das sind zwei verschiedene Zeitbegriffe, die wir im Deutschen so gar nicht haben. Chronos ist die Zeit als Abfolge, also die Zeit, die vergeht. Sie wird mit einer Uhr gemessen. Die nennt man übrigens auch Chronometer, deswegen. Kairos dagegen ist der Zeitpunkt, die Gelegenheit, die Chance. Das ist die Zeit, die man nicht verpassen darf, die Gelegenheit, die man nutzen muss. Beides zusammen ist eine Redewendung und meint sowas wie Zeiten und Fristen. Der Theologe Gustav Stähling übersetzt die Stelle mit Zeitabschnitte und Gottesstunden. Das finde ich sehr schön. Zeitabschnitte und Gottesstunden. Gemeint ist also, die Zeit, die hier kommt, ist die Zeit, die Gott setzt. Es ist seine Zeit. Und er schafft hier eine neue Zeit, nämlich die Zeit der Gemeinde. Die hat keiner vorher erwartet, aber die kommt jetzt. Die gab es nämlich vorher nicht. Jetzt entsteht der Leib Christi und die Mission zum Aufbau des Leibes Christi beginnt. Vers 8 heißt es weiter: Ihr aber, sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir kennen das Wort Zeuge im Deutschen vor allem von Gerichtsverfahren und aus der Schule als Zeugnis. Das deutsche Wort Zeuge kommt eigentlich von ziehen und bedeutet ursprünglich ziehen vor Gericht, eben um auszusagen. Ich ziehe vor Gericht, um auszusagen. Damit verwandt ist dann auch Bezeugen oder Überzeugen. Und Überzeugen meinte ursprünglich eigentlich, jemanden vor Gericht durch Zeugen zu überführen. Wenn das passiert ist, dann war der überzeugt. Zeugen stellen fest, was in Wirklichkeit geschehen ist. Die Jünger sind Zeugen dafür, dass Jesus der Messias und der Erlöser ist und kein Gotteslästerer. Dafür brauchen sie Kraft, besondere Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, göttliche Kraft. Denn erst diese Kraft Gottes bewirkt, dass unsere Worte mehr sind als nur Worte, die in das Ohr des anderen gelangen und in seinem Kopf ankommen. Sie bewirkt, dass diese Worte das Herz erreichen und bewegen und letztlich den ganzen Menschen verändern. Wir denken ja oft, die Kraft des Heiligen Geistes, die wirkt in uns. Und warum? Damit wir die richtigen Worte bekommen. Und auch den Mut haben, sie zu sagen. Das ist die besondere Kraft, denken wir. Und das stimmt auch. Aber es ist noch mehr. Sie wirkt nämlich nicht nur in mir, sie wirkt auch im anderen. Vor allem sogar im anderen. Werner de Boer schreibt in seiner Auslegung: Die Apostel sagen mit der Kraft des Heiligen Geistes dieselbe Botschaft wie bisher. Aber sie sagen sie anders. Nämlich herzdurchbohrend. Und bitte beachten Sie auch, dass hier in Vers 8 nicht steht, ihr sollt meine Zeugen sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Die Jünger und auch wir als Gemeinde legen nicht Zeugnis ab von Christus, wir sind Zeugnis. Deshalb müssen wir uns fragen, ob unser Zeugnis klar, verständlich und zielführend ist. Ob es herzdurchbohrend wirkt, das ist die Frage. Wenn das so ist, dann wird es auch Kreise ziehen. Von Jerusalem über Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Ganz ohne Strategie. Es begibt sich einfach. Zeuge sein, das bedeutet damals wie heute in Gottes Auftrag unterwegs zu sein. Und die Botschaft des Evangeliums zu den Menschen zu bringen. Der Auftrag ist klar. Jesus hat ihn uns in Matthäus 28 gesagt. Die Verse 19 und 20a. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Kennen Sie alle den Vers? Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich euch geboten habe. Dabei macht aber nicht jeder dasselbe. Wie wir heute hatten die Jünger damals schon unterschiedliche Gaben und Begabungen. Und das ist auch gut und nötig so. Denn wenn man gemeinsam unterwegs ist, sagen wir mal in so einem Bus, um den Auftrag von Jesus zu erfüllen, dann braucht man unterschiedliche Gaben. Man braucht nämlich jemand, der fürs Gepäck sorgt. Man braucht auch irgendwie jemand, der den Plan hat und weiß, wo es hingeht. Man braucht jemand, der den Bus fahren kann. Man braucht auch jemanden, der ihn reparieren kann, wenn er liegen bleibt. Wäre auch nicht schlecht, wenn jemand mit dem nötigen Kleingeld dabei ist, der dafür zuständig ist. Wir brauchen aber auch Leute, die für gute Stimmung sorgen. Und natürlich wieder andere, die hinter ihnen sauber machen. Dann brauchen wir Statistiker, die nachmessen, wie weit man denn wohl gekommen ist. Wir brauchen auch einen Koch, der fürs leibliche Wohl sorgt. Und natürlich die kleinen Menschen, die immer was zum Spielen finden. Und auch die Leute, die die Kinder versorgen. Alle diese Gaben und noch viele mehr, das ist nur ein Ausschnitt, ganz klar, brauchen wir, wenn wir den großen Auftrag von Jesus erfüllen wollen. Keiner darf da ausscheiden. Keiner darf zurückbleiben. Jeder wird gebraucht. Alte und Junge, Handwerker und Akademiker, Ernsthafte und Spaßmacher. Wir alle bilden ein Team. Wir sind eine Mannschaft. Gemeinsam arbeiten wir an dem großen Auftrag unseres Herrn. Und der lautet: Macht zu Jüngern. Gewinnt Menschen für mich, sagt Jesus also. Zeigt ihnen, wer ich bin und was ich kann. Führt sie zu mir, lasst sie teilhaben an meiner Liebe. Und wie? Der Satzbau im griechischen Urtext macht es deutlich durch drei Dinge. Das erste, hingehend, heißt es eigentlich wörtlich. Oder man kann auch sagen, indem ihr hingeht. Wenn ich Jesus bekannt machen will, muss ich mich bewegen. Zu den Leuten hin. Zu den Menschen, die Christus nicht kennen. Das bedeutet, auf den anderen zuzugehen, ihn anzunehmen, ihn entgegenzugehen. Auch in den Ansichten, auch in der Sprache. Dazu muss ich noch nicht mal in ein anderes Land. Auch in Deutschland sprechen die noch Nicht-Christen eine ganz andere Sprache oft als wir. Kann ich ihre Sprache noch? Verstehe ich sie? Verstehen sie mich? Sind sie meine Freunde? Hingehend. Das zweite, taufend, oder? Indem ihr tauft. Durch den Glauben an Jesus und die Taufe, mit der ich das bekenne, mein Glauben, werden die Menschen aufgenommen in die große Gemeinschaft der Christen. Wir Christen gehören alle zusammen, sind alle Kinder des einen großen Gottes. Wenn Sie mal im Ausland waren und dort eine Gemeinde besucht haben, merken Sie, dass das stimmt. Christen auf der ganzen Welt bilden eine große Familie. Man versteht sich irgendwie sofort. Sind wir Teil dieser Familie? Lassen wir andere teilhaben? Nehmen wir sie auf? Helfen wir ihnen, wie man jemandem hilft? Aus der Familie? Die Taufe sagt uns, dass wir alle zusammengehören und füreinander da sein sollen. Und das dritte? Lehrend. Oder indem ihr lehrt. Lehrt die Menschen die Gebote Gottes, sagt Jesus, aber nicht die Buchstaben der Gebote, sondern ihre Bedeutung. Jesus sagt nicht nur, lehrt sie die Gebote, sondern er sagt, lehrt sie die Gebote halten. Lehrt sie danach zu leben, und zwar mit dem Herzen. Vermittelt ihnen die gute Nachricht der Bibel so, dass sie im Glauben wachsen können. Und begleitet sie dabei. Das ist die Aufgabe. Und was ist das Ziel? Dass diese Jünger selbst wieder andere zu Jüngern machen und zu Jesus rufen. Dann wächst die Gemeinde. Dann erfüllt sich der große Auftrag, den Jesus für seine Jünger damals hatte und der genauso für uns heute gilt. Das Wichtigste aber ist, dass das alles aus der Liebe heraus geschieht. Das Doppelgebot der Liebe, das bildet sozusagen den Rahmen für diesen großen Auftrag. Liebe Gott, dann wirst du die Botschaft so rüberbringen, dass nicht du selber, sondern er geehrt wird. Und liebe deinen Nächsten, dann wird es dir so wichtig sein, dass der andere oder die andere zu Jesus kommt. Und das ist wichtiger, dass sie im Glauben wächst, als dass du selber groß rauskommst. Das ist der Auftrag. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich euch geboten habe. Dafür sollt ihr Zeugen sein. In Apostelgeschichte 1 wird uns weiter geschildert, wie Jesus in den Himmel auffuhr und die Jünger sich anschließend im Obersaal trafen. Alle waren da beieinander. Wahrscheinlich werden sie überlegt haben, was das alles nun für sie wohl heißen mag. Der Auftrag an sich war ja klar, sie sollten die Liebe Gottes in die Welt tragen. Aber jetzt stellen Sie sich einmal vor, was wäre, wenn die Jünger Nein gesagt hätten? Hatten Sie nicht vielleicht gute Gründe dafür? Aber hören Sie selbst. Ich habe meine Patenkinder mitgebracht, haben Sie schon gehört? Junia, Lydia und Matanja. Die helfen mir heute ein bisschen und stellen Ihnen zusammen mit Ihrer Tante, Schwester Katja, die Argumente der Jünger vor, die Sie gegen den Auftrag hätten vorbringen können.
Jesus hatte zu den Jüngern gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wie die Jünger wohl reagiert haben auf diesen gigantischen Auftrag? Wenn sie so waren wie wir, vielleicht so.
Aber hier hast du denn ganz vergessen, dass ich eine Familie habe? Ich kann nicht immer unterwegs sein. Ich muss doch auch auf meine Frau und meine Kinder Rücksicht nehmen, für sie da sein.
Jesus, das kannst du einfach nicht ernst meinen. Die gute Nachricht, allen Leuten predigen. Ich soll andere Sprachen lernen, obwohl ich dafür so unbegabt bin. Ich fände es besser, wenn die anderen unsere Sprachen lernen würden. Außerdem sollen sie auch so leben wie wir. Unsere Kultur ist so viel höher als ihre. Nein, ich glaube nicht, dass ich davon etwas aufgeben möchte.
Eigentlich möchte ich schon ganz gern an diesem Auftrag beteiligt sein. Aber denk dran, ich kann es nicht ertragen, wenn jemand über mir steht. Dich, Jesus, fände ich als Chef schon noch in Ordnung. Aber auf keinen Fall werde ich mit Jakobus zusammenarbeiten.
Da fragte Jesus, was denkt ihr anderen?
Ich würde mir die ganze Sache ja nochmal überlegen, wenn ich nicht auch noch vom Geld von dir abhängig sein müsste. Ich kann mich mit dem Gedanken einfach nicht anfreunden, von Spenden zu leben. Wenn du ein sicheres Gehalt und eine gute Rente bieten würdest, ja, dann wäre es eine Möglichkeit. Aber so, nein, danke.
Ich bin gerade dabei, mich selber gründlich kennenzulernen. Ich bin daher im Augenblick nicht so sehr an dem interessiert, was der Rest des Teams denkt oder braucht. Ich will erstmal meine eigenen Gaben entdecken und entwickeln. Eins habe ich schon herausgefunden. Was mich am meisten motiviert, ist Anerkennung. Ich glaube nicht, dass du mir genügend Anerkennung und Beachtung bieten kannst bei deinem Auftrag.
Ich würde gern tun, um was du mich bittest, Herr. Aber ich habe da noch eine ernsthafte Frage. Was ist, wenn ich keine Frau finde? Kein Mädchen wird jemand heiraten, der so viel unterwegs ist und keine wichtige Position in der Gesellschaft hat.
Meine lieben Jünger, sagte Jesus, es gibt da durchaus auch Vorteile, wenn ihr an diesem Auftrag mitarbeitet.
Aber Herr, du weißt doch, dass ich diese großen evangelistischen Aktionen überhaupt nicht mag. Ich bin durchaus zufrieden, wenn ich einige Freunde oder Nachbarn im Glauben anleiten kann. Sicher kann dein Auftrag auch so erfüllt werden.
Der Plan klingt ganz in Ordnung, nur finde ich deine Botschaft ein bisschen zu einfach. Das Konzept ist einfach zu schlicht. Aber wenn ich deine Grundgedanken noch etwas ausbauen könnte und meine eigenen Ideen und Materialien entwickeln könnte, bin ich dabei.
Meine Entscheidung wird von dem Job abhängen, den du mir anbieten kannst. Nenne mir ein paar Möglichkeiten. Ich werde darüber nachdenken und dir in ein paar Wochen sagen, wie ich mich entschieden habe.
Jesus, ich glaube wirklich, dass du zunächst mal an deinem Aussehen arbeiten und im Marketing was tun musst. Ich finde, du siehst einfach nicht cool genug aus und bist auch sonst viel zu langweilig. So kommt bestimmt keiner zu deinen Veranstaltungen.
Und du, Thomas, fragte Jesus, ich nehme an, du hast auch deine Zweifel.
Nein, überhaupt nicht. Ich werde ernsthaft darüber nachdenken, wenn du die Möglichkeit offen lässt, dass ich nach einiger Zeit wieder zurück in meine alten Aufgaben gehen kann. Zum Beispiel möchte ich mich gern weiterbilden. Also, diese Ausweichmöglichkeit brauche ich.
Ich glaube, sagte Jesus, ich muss mir ein anderes Team suchen. Tut mir leid für euch. Mein Auftrag kann nur mit Menschen erfüllt werden, die bedingungslos gehorsam sind. Ich ziehe es vor, mit Menschen zu arbeiten, die mir ihr Leben hundertprozentig zur Verfügung stellen, ohne Einschränkungen. Ich habe denen, die mir nachfolgen, den Heiligen Geist versprochen. Der wird sie fähig machen, diesen Auftrag zu erfüllen. Dieselbe Kraft, die mich von den Toten auferweckt hat, steht ihnen zur Verfügung. Wollt ihr es euch nicht noch einmal überlegen? Die Jünger aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Was wäre, wenn sie Nein gesagt hätten?
Wenn die Jünger Nein gesagt hätten, säßen wir heute nicht hier. Vielleicht wären sie und ich noch nicht mal geboren. Mit Sicherheit gäbe es kein Pfingstjugendtreffen, kein Zelthaus und keine Eidlinger Schwestern. Wenn die Jünger damals Nein gesagt hätten, sähe die Welt heute anders aus, ganz anders. Die Jünger damals haben aber nicht Nein gesagt. Ehrlich gesagt, sie wurden überhaupt nicht gefragt. Es war nämlich gar keine Frage, sondern ein Auftrag ohne Wenn und Aber. Die Antwort Nein gab es für die Jünger überhaupt nicht. Gott sei Dank. Denn darum sind wir heute hier. Darum können wir die Bibel lesen und uns freuen an dem Reichtum, der in ihr steckt. Darum können wir Lieder von Jesus und zu Gottes Ehre singen, die unsere Herzen reich und froh machen. Darum dürfen wir geborgen sein in der Liebe Gottes, die uns durch Jesus entgegenkommt. Die Jünger haben damals Ja gesagt und sind mutig mit Jesus in die Welt gegangen, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Immer einfach war das sicher nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie das jemals bereut haben. Was meinen Sie? Glauben Sie, dass Sie und ich es bereuen werden, wenn wir Jesus folgen und seinen Auftrag ausführen? Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Was wäre, wenn auch wir Ja sagen würden? Aber werden Sie jetzt vielleicht einwenden, ist das nicht alles viel zu groß für uns? Bis an die Ende der Erde, puh, also das dauert ja ewig. Da braucht man ja Kenntnisse in jeder Richtung, Sprache und Kultur und so weiter und so fort. Das ist ja nie zu schaffen. Ganz ehrlich, das ist viel zu groß für mich, für uns. Dazu sind wir immer noch viel zu wenige, das klappt nie. Wenn Sie so denken, hilft Ihnen vielleicht das kleine Lied, das ich Ihnen von den christlichen Kabarettisten Duo Camillo mitgebracht habe. Es heißt, 12 Jünger waren genug und geht so.
Ich höre all die Unkenrufe, lass uns resignieren. Doch das will ich nicht, das mag ich nicht, wo soll das denn hinführen? Du sagst, wir sind zu wenige, in denen etwas brennt. Ich sag dir, wenn der Funke überspringt, dann wird es turbulent. Alles Große fängt ganz klein an, eine Sehnsucht kommt zum Zug. Erinnere dich, 12 Jünger waren genug. Oh, um die ganze Welt zu ändern, voller Liebe, lebensklug. Mir macht das Mut, 12 Jünger waren genug. Sind Revolutionen nie ein Kinderspiel? Das weiß ich auch, doch ein paar Himmelsstürmer sind schon viel. Traumtänzer, die so mutig sind, dass sie eines verstehen: Wir dürfen nicht nur die Probleme, wir müssen die Möglichkeiten sehen. Denn alles Große fängt ganz klein an, eine Sehnsucht kommt zum Zug. Erinnere dich, 12 Jünger waren genug. Oh, um die macht das Mut, 12 Jünger waren genug. Die hatten kein Geld, aber Leidenschaft. Die hatten keine Kirchen, aber Gottes Kraft. Die hatten einen Traum, der größer war als jede Angst vor der Gefahr. Die hatten noch kaum eine Tradition, doch dafür hatten sie die Vision, dass eine neue Zeit beginnt, in der alle fröhlich sind. Denn alles Große fängt ganz klein an, eine Sehnsucht kommt zum Zug. Erinnere dich, 12 Jünger waren genug. Ganze Welt zu ändern, voller Liebe, lebensklug. Mir macht das Mut, 12 Jünger waren genug.
Ja, es stimmt. 12 Jünger waren genug. 12. Zusammen mit ihrem Herrn haben sie die größte Glaubensbewegung losgetreten, die es je gab. Mit unserem Text in Apostelgeschichte 1 beginnt sie. Und sie ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Die Apostelgeschichte hat kein Ende, beziehungsweise ein offenes Ende. Die Geschichte geht weiter und wir sind ein Teil davon. Durch Gebet, durch Gaben, durch Einsatz. Wir stehen im Zeugendienst, egal ob jung oder alt, ganz egal. Damals wie heute gilt uns das majestätische Wort unseres Herrn, dass Befehl und Verheißung zugleich ist: Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und es gibt nur einen entscheidenden Faktor für die Ausführung, und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum geht es nächsten Sonntag. Amen.
Ja, da reihen wir uns sehr, sehr gerne an, ein im Alltag und im großen Pfingstjugendtreffen. Vielen Dank, Annette, für diese Bibelstunde als Brücke auch zum Gebet für das Pfingstjugendtreffen. Ja, es ist ein Geheimnis, diese große Zusage, ihr werdet Zeugen sein, und gleichzeitig auch Paulus bittet, betet für uns, das Geheimnis der Fürbitte. Wir sind darauf angewiesen, dass Jesus unter uns wirkt, unter allen, die in irgendeiner Art von Einsatz sind, und unter den Gästen, die jetzt eingeladen werden, sich anmelden. Darum nehmen wir uns heute extra Zeit und bitten um Gebet für das Pfingstjugendtreffen wieder. Gleichzeitig danke allen, die auch im Stillen und Verborgenen und regelmäßig auch abseits von diesem großen Termin für uns beten. Wir beten, danken oft für die, die für uns beten, und wüssten nicht, wie es ohne die Fürbitte wäre. Heute Gebet fürs Pfingstjugendtreffen. Als ich anfing aufzuschreiben, was man alles beten könnte, wurde die Liste immer länger und länger. Und ich habe dann gemerkt, die großen Themen sind in diesen drei Bibelworten zusammengefasst. Ich fange mal unten an. Der Herr behüte uns. Ja, wir brauchen Schutz, umfassenden Schutz. Wer braucht es nicht? Aber so ein großes Treffen mit so vielen fremden Menschen. Allein die Mitarbeitergruppe sind plus minus 900, oder? Menschen. So viele Menschen, die aus- und eingehen. Wir brauchen Schutz vor Pannen und Missgeschicken, auch Schutz für unsere Seelen, dass wir die Kraft haben, auch durchzuhalten. Und wir brauchen Schutz vor Sektierern und Irrlehrern, die solche großen Treffen auch manchmal gern nützen. Wir brauchen Schutz vor Leuten, die Böses vorhaben. Wir brauchen die Engelscharen um dieses Gelände und um die Häuser herum. In der Nacht auch die Übernachtungsquartiere, lauter Matratzenlager, die Mädchen in Schulen und Hallen, die jungen Männer im Zeltlager. Wir brauchen Schutz vor Taschendieben und also diese schlichten Sachen, die immer vorkommen, aber auch vor, ja, vor, Herr, behüte uns vor allem Übel. Und dann brauchen wir für alle, die in irgendeiner Weise vors Mikrofon treten, mit einer Botschaft, mit einer Ansage, mit Liedern, mit Ordnungshinweisen, mit Predigten. Wir brauchen es, dass Gott eine Tür öffnet für die Botschaft. Es ist ein Geheimnis, wie Annette sagte, nicht der Heilige Geist muss an denen wirken, die etwas verkündigen, etwas sagen und an denen, die hören, dass er die Herzen vorbereitet. Betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet. In 14 Tagen um diese Zeit wird hier gesprochen über junge Leiter, werden Menschen angespannt, Verantwortung zu übernehmen, auch zu sagen, ja, ich bin da und ich bin zuständig für das und das, sich zu melden für Verantwortung. Es geht um junge Leute, die Leitung annehmen, im Kleinen oder im Großen. Das kann im Kindergottesdienst sein, es kann in der Gemeinde sein, es kann auch, kann sogar im Kirchengemeinderat sein oder sogar in der Politik. Eine Weile später wird gesprochen über die biblischen Wahrheiten und unser Leben. Und wenn Sie das Programm nehmen, haben Sie all die Namen, die irgendein Thema haben. Schwester Anne Rentschler zum Beispiel spricht über eine Einheit zum Thema Israel. Was hat Israel mit unserem Glauben zu tun? Bitte beten Sie auch für alle Vorbereitungen, die Männer und Frauen, die etwas zu sagen haben, auch Rahel Schnitter mit dem Chor und alle, die singen und Instrumente spielen, dass Jesus die Vorbereitungen auch bewahrt. Und dann ist es immer wieder ergreifend, auch die Tage ist es wieder passiert, dass jemand sagte, also da hat mich damals, als ich wieder Schule fertig war, wollte mich jemand mitnehmen auf so ein Camp und da bin ich einfach mitgegangen, weil ich die Leute mochte und auf dem Camp habe ich zwei Sachen kapiert. Erstens, ich muss tatsächlich an Jesus glauben und zweitens, mein Beruf soll einer sein, der mit dem Reich Gottes zu tun hat. Hat dieses Menschenkind auf diesem Camp zum Glauben gefunden und in den Dienst gefunden, also hat eine Berufung erlebt und ist heute im Dienst für Jesus. Solche Geschichten hört man immer wieder und wir sind dann ganz, wir freuen uns sehr und merken, ja, das Gebet bittet den Herrn der Ernte, dass er ruft und Arbeiter sendet. Das ist ein aktuelles Gebet und das wünschen wir uns. Danke, wenn Sie mitbeten. Die Einzelheiten und viele Einzelheiten zu diesem Pfingstgebet, zu dieser Pfingstfürbitte sind in diesem kleinen Flyer zusammengefasst. Wir bitten um Verzeihung, manche Farbgebungen sind ein bisschen störend, aber wenn Sie manche Zeile nicht lesen können, ist nicht so schlimm, nehmen Sie die Sie lesen können, vielleicht mit Lupe. Und Junja, Lydia und Matanja werden jetzt diese Blätter austeilen für die eins möchten. Und wir nehmen uns jetzt noch in dieser Zeit, innerhalb der Bibelstundenzeit, einige Augenblicke Zeit zum Beten. Wenn die Blätter nicht reichen, ich glaube, hinten gibt es noch mehr. Und während die drei Kinder austeilen, wollte ich erzählen, am Dienstag hatten wir einen Gebetsabend und dort hat jemand, also einen Gebetsabend direkt für Pfingsten auch, und da hat jemand ein Bild mitgebracht, das hat ein junger Künstler gemalt, der ist hier aus Meichingen, aus dem Nachbarort, ist ein Student der Theologie und malt nebenher. Und er hat einen besonderen Sinn für Daniel. Daniel betet. Daniel war ja auch unter widrigen Umständen an seinen Platz gekommen und er ist uns als Prophet bekannt, aber auch als Beter. Dreimal am Tag, wir merken hier, der Maler hat den Daniel in eine Schweizer Hütte verfrachtet. Das Fenster ist auf und die Tür ist auf, man weiß nicht, was dahinter sich verbirgt. Daniel betet und dieses Bild ist uns dann sehr zu Herzen gegangen. Und Wir wollen jetzt kurz innehalten und einfach eine Gelegenheit geben, kurz und laut fürs eine oder andere Pfingstanliegen zu beten. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir so füreinander beten dürfen, für alles Praktische, dass du Gelingen schenkst, vom Kochen und Putzen und Quartiere einrichten, von der Technik über die Musik, über jede Verkündigung, die Quartiere, die Einrichtung des Zeltes, das Wetter. Wir dürfen dich bitten und rechnen mit deinem Wirken zum Segen für so viele Menschen. Danke, Herr Jesus, du kannst mehr tun, als wir bitten und ahnen. Und wir beten, stärke unseren Glauben, stärke auch uns zum Gebet, wenn wir es uns jetzt vornehmen. Danke, dass du uns kennst und dass du auch mitgehst in diese neue Woche. Danke, Herr Jesus, für diese Bibelstunde heute, für diese Stärkung. Wir beten noch einmal, stärke unseren Glauben. Lass uns die Zuversicht bekommen von dir. Lass uns in der Kraft deines Heiligen Geistes durch die Tage gehen. Du weißt, wie sehr wir dich brauchen. Wir befehlen uns dir an und beten um deinen Segen. Amen. Nochmal vielen Dank an Familie Armbruster und Fischle und an Annette und an Schwester Renate und Familie Bühler und Schwester Judith an der Technik. Dann noch ein fröhliches Kaffee trinken und bis zum Wiedersehen in dieser Woche, oder?
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.